Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst Reitstall Revolution, dein Pferde-Business-Podcast. Ich bin Nicolette, dein Host und deine Pferde-Business-Expertin und darf dich heute wieder in eine Folge mitnehmen, in der ich einen sehr, sehr interessanten Gast für Pferdebetriebe, Reitschulen und Selbstständige in der Pferdebranche eingeladen habe. Ich darf begrüßen, herzlich willkommen, Matthias Fischer, Geschäftsführer der Wolfgang Fischer Versicherungsmakler GmbH oder besser bekannt unter dem Namen Fischer Versichert. Schön, dass Sie da sind.
Jo, freut mich auch. Hallo.
Wir haben schon mehrere Jahre mal mehr, mal weniger miteinander zu tun, weil auch ich damals bei der Reitschule, ich bin ganz ehrlich, zusammen gegoogelt habe und gefragt habe, wo sind die Versicherungsspezialisten für Pferdeberufler? Und ich habe Sie heute hier eingeladen, weil ich gedacht habe, es gibt so viele Neuerungen, so viele Mysterien, so viele Irrglauben über das Thema berufliche Versicherung rund ums Pferd. Da brauchen wir einfach mal einen Fachmann hier im Podcast. Spezialisiert auf Berufe rund ums Pferd. Lieber Herr Fischer, wie kamen Sie denn dazu?
Ja, also es ist richtig, wir sind spezialisiert um Berufe rund ums Pferd. Es hat begonnen mit dem Pferdebehandler, nenne ich es immer, also Hufschmieden, Hufpflegern, Pferdephysios, Osteos, was halt so am Pferd rumbehandelt und kein Tierarzt ist. Und nachdem wir da aber inzwischen 2.500 kleine Betriebe in Deutschland betreuen, ist es auch nicht ausgeblieben, dass es dann ausgestrahlt hat, eben in Pferdestelle, Pensionsstelle, Reitlehrer, Reittherapeuten und so weiter. Da wird mir freundlicherweise immer recht schnell weiterempfohlen, weil es auch gar nicht so viele gibt, die sich in dem Bereich wirklich gut auskennen. Und ja klar, jetzt erwartet natürlich jeder, wenn ich sage, wir sind da im Pferdebereich unterwegs, dass ich passionierter Reiter bin, dass ich einen Reitstall daheim habe, die ganze Zeit auf dem Pferd sitze. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe vor 25 Jahren irgendwann mal Abi und Wehrpflicht gemacht und danach ging es gleich in die Versicherungsbranche, in die Ausbildung und habe tatsächlich, außer dass meine Frau ein Pferd besitzt, sehr wenig mit Pferden zu tun. Aber wie ist dazu gekommen? Ich war eben vor 20 Jahren, war ich so ja junger, unerfahrener Versicherungsmakler, habe mich immer mit ein paar Kollegen getroffen, die schon mehr Erfahrung hatten. Und der eine Kollege, Hermann Hübner, hat mich dann nochmal gefragt, ja, wie läuft es denn so im Betrieb? Und dann sage ich so, naja, gut, aber das mit den Neukunden könnte irgendwie besser, weiß ich nicht so richtig, wie man das macht. Und dann sagte Hermann eben, naja du, ich bin jetzt schon lange im Geschäft. Also wenn ich mich so umschaue, die richtig Erfolgreichen, die ich kenne, die sind alle spezialisiert. Die machen entweder nur Omnibusse, Landwirtschaft oder Privatschulen, Ärzte. Und ich glaube, so in dieser Spezialisierung, das ist eigentlich der Knackpunkt. Da liegt der Schlüssel, da kann man Neukunden einfach gewinnen. Und ich bin nach dem Gespräch so nach Hause gefahren, zu meiner Frau, die saß auf der Couch, weiß ich noch wie heute, blättert ein bisschen in ihrer Zeitschrift. Und sage ich, hey Schatz, der Hermann hat gesagt, ich brauche eine Zielgruppe, sonst würde es nichts mit dem Geld verdienen. Und wirklich, ich weiß nur, meine Frau schaut so hoch und sagt, nur dann mach halt Hufpfleger. Sag ich, wie Hufpfleger? Ja, du hast doch für die Bianca, eine Freundin von uns, die ist Hufpflegerin, für die hast du doch so schwer getan, eine Betriebshaftpflicht zu finden. Ich glaube, um die kümmert sich nur niemand. Und ich mir so gedacht, ja, aber so kleine Betriebshaftpflicht, da musst du wirklich, da musst du schon viele machen, weil das ist ja nicht so, dass wir das ganze Geld für uns bekommen, das der Kunde zahlt. Das geht ja größte Teil an Versicherer. Also so wirklich rentabel ist nicht. Aber mich hat es zwei Nächte lang nicht losgelassen. Ich habe nicht gescheit geschlafen, mir gedacht, na, warum nicht oder warum doch? Und habe mir gedacht, ey komm, dann probierst du es einfach aus. Bin zur besagten Hufpflegerin, habe mit ihr keine Kaffee getrunken, habe mich ein wenig mit ihr unterhalten. Was macht der Hufpfleger? Wo sind die Probleme? und so weiter. Eine kleine Sondervereinbarung mit dem Versicherer gemacht, eine kleine Homepage, hufpfleger-versicherung.de ins Leben gerufen und dann einfach mal Briefmailing an 200 Hufpfleger rausgeschickt. Da stand drin, wir können Hufpfleger ab 200, ein paar zerquetschte Euro, hufpflegerversicherung.de. Also relativ, ja, platt eigentlich, muss man sagen. Das war so das Investment. Und das Spannende war, innerhalb von 3 Wochen hatten wir dann eine Response von über 16%. Das heißt also, über 30 Hufpfleger haben sich in 3 Wochen bei uns gemeldet und wollten irgendwie einen Versicherungsschutz. Und jeder, der so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, der weiß, dass das Zahlen sind, die völlig außerhalb der Realität liegen. Aber die waren halt einfach nicht richtig betreut, wussten nicht, wo sie hin sollen. Und dann ging es eben los. Ne? Wie baut man den Tarifrechner? Wie macht man einen Vorschlag, so dass passt? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Hufpfleger, Huftechniker? Wer verflucht nochmal das Kraniosakraltherapie? Also wir haben uns dann letzten Endes eingearbeitet und sind ins kalte Wasser gesprungen und haben angefangen zu schwimmen. Und jetzt schwimmen wir seit, ja, 15 oder 20 Jahren halt einfach vor uns hin, entdecken immer wieder was Neues, entwickeln immer wieder neue Produkte. Und ja, so hat es alles angefangen. Eigentlich aus, ja, nicht einer Laune raus, sondern weil meine Frau gesagt hat, mach das mal.
Ja, für der weibliche Einfluss und die Pferdewelt, das ist wirklich immer eine schöne Sache. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Aber ganz, ganz viel Mehrwert, vielen Dank an der Stelle, gab es für diesen Podcast schon wieder von Ihrer Seite. Nur deswegen, weil Sie dieses Thema Spezialisierung, Nische, sei Experte auf einem Gebiet, nochmal so schön an einem Beispiel untermauert haben. Das ist etwas, was ich quasi jede Woche hier predige, wirklich. Und was auch für die Pferdeleute an sich meines Erachtens die Zukunft ist, tatsächlich. Aber deswegen war das jetzt auch nochmal richtig, richtig genial. Vielen Dank dafür.
Also da predige ich wirklich gerne mit. Also ich bin auch absolut der Meinung, dass Fokussierung, Spezialisierung so vieles erleichtert. Also bin ich ganz bei Ihnen.
Ich hatte auch, also man muss das mal vielleicht kurz umgekehrt, ich hatte immer wieder die Idee, Mensch, du kannst Marketing, das machst du nicht schlecht. Die Pferdewelt ist ja recht klein im Verhältnis zu allen, ne? Wenn man so sagt, ich könnte ja auch Marketing für alle machen oder ich mach's mal so, Marketing für die gesamte Tierwelt, hatte ich auch oft überlegt, ne? Dass man vielleicht sagt, okay, dann halt nicht nur Pferd. Und dennoch kommt immer wieder der Punkt, wo ich merke, nein, weil ich diese Branche kenne, bis auf ihre letzte Seite, bis auf ihre letzten Strohhalm, sage ich mal so schön, lohnt sich das immer wieder, dort als Experte aufzutreten. Ja, und da sind wir auch schon bei den Experten. Der Traum von der Selbstständigkeit mit Pferden, der ist ja nach wie vor recht groß. Also gerade, wir haben das immer wieder, natürlich Frauen gehen oft diesen Weg, aber ich glaube auch gerade im Hufbereich, wenn wir das jetzt haben, gibt es schon auch noch den einen oder anderen Mann, der da seinen Weg sucht, vielleicht auch im Bereiterwesen und so weiter. Ich weiß, es ist ein sehr umfangreiches Thema, aber können Sie vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre? Pferdeleute, die mobil unterwegs sind versus Pferdebetriebe, Reitschulen. Welche Versicherungen sind aus Ihrer Sicht relevant? Was braucht man, um abgesichert zu sein? Was braucht man vielleicht sogar eher weniger oder erst in zweiter Instanz?
Okay, gern. Also vom Grundsatz oder vorausschicken muss man natürlich, dass Versicherungen schon eine recht individuelle Sache sind. Aber wenn ich es mal ganz grob runterbreche und sage, ich möchte irgendwo starten, dann ist es sowohl für diejenigen, die mobil unterwegs sind, also Bereiter, Hufpfleger, Hufschmiede, als auch für die Pferdebetriebe zunächst einmal ziemlich gleich. Und zwar ist es eigentlich wie in der Autoversicherung. Da kann man sich das immer ganz schön merken, denke ich. Wir brauchen dieselben Versicherungen wie für ein Auto. Und beim Auto ist das Wichtigste, da gesetzlich vorgeschrieben, die Haftpflichtversicherung. Und auch das ist im Endeffekt für jeden Betrieb, das gilt wirklich für jeden Betrieb, auch außerhalb der Pferdewelt, die Betriebshaftpflicht oder Berufshaftpflichtversicherung ist das Nonplusultra, ohne geht gar nicht. Und übrigens, Berufshaftpflicht und Betriebshaftpflichtversicherung ist das Gleiche. Das werde ich immer wieder gefragt. Man benutzt nur eben Berufshaftpflichtversicherer eher für freie Berufe für Ärzte, für Steuerberater, Architekten und sowas, während die Betriebshaftpflicht nimmt man vom Wording her halt einfach eher für die Handwerker, Produzenten und ähnliches. Aber es ist faktisch dasselbe. Und so eine Betriebshaftpflichtversicherung ist deshalb unerlässlich, weil sie uns einfach vor schlechten Tagen schützt. Ja? Sprich, also ich mache einen Fehler auf der Arbeit, ich verschneide einen Huf, ich nagel zu tief, ja, das sind so wegen die, oder Nagel an der falschen Stelle, sind so wegen die plastischen Beispiele. Und ich schädige damit jemand anderen, weil ich eben ein Pferd verletze, weil Tierarztkosten entstehen oder beim Reittherapeuten fällt mir der Klient vom Pferd, weil ich nicht aufgepasst habe, der kommt ins Klinikum, die Krankenkasse regressiert gegen mich. Also ich verursache einen Schaden, für den ich verantwortlich bin und werde haftbar gemacht. Und das ist eben genau der Punkt, wo die Existenz dann schnell mal beendet sein kann finanziell, weil so ein Personenschaden richtig teuer sein kann und die wenigsten, sagen wir mal, 150.000 Euro in der Tasche haben, um das mal schnell zu begleichen. Und das ist aber genau das, was die Betriebshaftpflichtversicherung macht. Und sie zahlt nicht nur, sondern sie prüft auch, ob ich überhaupt ein Verschulden habe, also ob ich haftbar gemacht werden kann. Das haben wir ganz oft bei den Hufpflegern, Hufschmieden, dass die sagen, du, das Pferd, das hat eine Grunderkrankung am Huf gehabt, klar, ich habe es behandelt, aber dass es jetzt schlechter läuft, ist jetzt nicht von meiner Behandlung kommend, sondern das ist halt einfach ein krankes Tier. Und da geht eben der Versicherer, wenn ich eine Betriebshaftpflichtversicherung habe, her und prüft und wehrt diesen Schaden, wenn er unbegründet ist, der Anspruch, auch für mich ab. Ja? Notfalls auch vor Gericht. Und wenn der Versicherer vor Gericht dann verlieren sollte, dann würde der Versicherer auch die Prozesskosten übernehmen. Ja? Das heißt also, ich komme ohne finanziellen Schaden aus der Nummer raus, entweder durch Zahlung an den Anspruchsteller oder eben, weil der Versicherer die ganze Geschichte abwehrt. Und das ist wirklich, sagen wir mal, Dreh- und Angelpunkt, weil ich halt vom Gesetz wegen unbegrenzt hafte. Ja? Also wenn ich es schaffe, da jemanden zu verletzen, dass der Invalidenrente zugesprochen bekommt in Höhe von 2.000 Euro im Monat, dann muss ich die zahlen. Und wenn ich die nicht zahlen kann, dann kann ich mich halt in Richtung Insolvenz irgendwo mal vergnügen und gucken, wie man das am besten macht. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Für uns selber, aber auch für den armen Geschädigten. Das muss man ja auch sagen, ne? Weil wenn ich nicht zahlen kann, dann kriegt der kein Geld, dann bleibt er auf seinem Schaden sitzen. Und also ich sage es mal ganz offen, das ist asozial. Und deshalb brauchen wir Betriebshaftpflichtversicherung, die uns diese Probleme abnimmt. Natürlich eine passende, da fängt dann mein Job im Endeffekt an. Was ist wichtig? Welche Klauseln brauche ich für einen Reittherapeut? Welche für einen Hufpfleger? Und so weiter und so fort. Also, das ist so der erste Punkt: Kfz-Haftpflichtversicherung. Der zweite Punkt ist dann das Thema Kaskoversicherung. Da gibt es in der Kfz-Versicherung gibt es eine Vollkasko- und eine Teilkaskoversicherung. Und das gibt es im Endeffekt beim Menschen auch. Und hier ist es dann schon wieder relativ individuell. Der eine sagt, nee, ich verstehe das, wenn ich länger ausfall, aber auch kurzfristig ausfall, dann möchte ich da eine ordentliche Krankenversicherung, eine ordentliche Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist für mich ein wichtiger Part. Die bekomme ich auch, weil ich gesund bin. Da gibt es immer so eine Gesundheitsprüfung, durch die nicht jeder so einfach durchwandert, wenn man es ernsthaft betreibt, das Thema. Und es kostet natürlich auch richtig Geld, gerade für unsere ja, körperlich Tätigen, die mit Tieren umgehen, die sind jetzt nicht unbedingt so einfach im Risiko wie ein Schreibtischmensch wie ich, ne? Also ich zahle wesentlich weniger wie der Hufschmied, so ungefähr die Hälfte in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und deshalb wird es da relativ individuell, was macht man, wie soll das Ganze aufgebaut sein. Was aber grundsätzlich immer in dem Bereich, im Kaskobereich sein muss, meiner Meinung nach, ist die relativ kleinste Variante, nämlich eine Unfallversicherung. Ja, eine Unfallversicherung ist so einfach die Basis, wo ich sage, wenn ich sonst nichts habe, aber Unfallversicherung sollte ich mir halt vielleicht schon leisten. Da kann ich ordentliche Versicherungssummen für vernünftige, relativ geringe Beiträge absichern. Das ganze Gesundheitsfragethema ist relativ entspannt. Und natürlich bekomme ich aus der Versicherung nur Leistung, wenn ich einen Unfall habe. Aber genau das ist es ja, sag mal, wo wir als Pferdemenschen, Pferdeleute auch irgendwo wesentlich mehr im Fokus stehen. Ne? Das wissen wir selber. Wir fahren nicht nur mit dem
Genau.
Auto zum Pferd, was schon mal gefährlich ist, sondern wir bewegen uns dann irgendwo bei Pferden und dann stromern noch irgendwelche Hunde rum und irgendwelche Kinder. Und ne? Also wir haben da einfach gut Potenzial, dass man uns verletzen und dass da irgendwas zurückbleibt. Und dafür ist eben Unfallversicherung wirklich die Basisabsicherung, die ich wirklich ans Herz legen kann. Und dann aber auch so, dass ich sage, vernünftige Versicherungssummen, Versicherungsschutz 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weltweit, nicht irgend so ein blödsinnige Entschuldigung, Reiterunfallversicherung, die mich absichert, wenn ich auf dem Pferd sitze und da einen Unfall habe, was ich dann auch noch nachweisen muss, ja, sondern einfach eine gute für Reiter, vielleicht sogar nochmal spezifizierte Unfallversicherung. Damit habe ich dann schon zumindest in dem Bereich mal einen Deckel drauf gemacht.
Okay. Sehr
Und das
interessanter
andere.
Punkt. Also, das mit der Reiterunfallversicherung finde ich sehr interessant, weil die ja doch vom Namen her, vom Wording immer sehr einladend klingt, ne?
Ja, da ist der Versicherer, der mir da so im Kopf rumschwebt, auch wirklich sehr gut im Marketing, muss man sagen. Vom Produkt her ist es aber wirklich eingeschränkt auf, ich habe einen Unfall beim Reiten und ich glaube, es ist noch so, Reitvorbereitung nach Reitnachbereitung ist mitversichert, ja. Aber wenn ich einen Autounfall zum Pferd habe, ne, wenn ich zum Pferd fahre, habe ich einen Autounfall, nicht versichert, ja. Das bringt mir halt gar nichts. Und wenn ich mir anschaue, wie oft oder wie viele Stunden am Tag ich auf dem Pferd sitze und das dann mit dem Beitrag, den ich dafür zahlen muss, anschaue. Und im Vergleich zu einer 24-Stunden-Deckung ist das auch noch sauteuer. Ja, also.
Okay, na gerade auch für beruflich mit dem Pferd arbeitende sind ja oft die Wegezeiten zu den Kunden sogar
Genau.
mehr als am Kunden. Also das passiert ja durchaus. Da kommt zwar dann oft mein Job ins Spiel und ich arbeite dann mit Digitalisierung das ein bisschen optimierter aus, aber grundsätzlich ist das ja oft der Fall, dass die Leute viel im Auto sitzen oder vielleicht auch, ich sag mal, mit Wegen zu kämpfen haben, beschwerliche Wege, die dann noch die restlichen Meter zum Stall und so weiter, ne? Da braucht man ja bloß mal blöd umknicken oder irgendwas und schon wäre das dann nicht mit dabei.
Ganz
Okay,
genau.
ich möchte Sie gar nicht unterbrechen, nur mir sind zwei Dinge im Kopf geblieben, die ich gerne ergänzen will, bevor ich das vergesse. Als allererstes fand ich das super interessant mit der Rechtsvertretung bei der Betriebshaftpflichtversicherung und möchte da an meine Community einmal kurz das Wort richten, weil ich das mehrfach selbst erleben durfte, auch über ihr Büro abgewickelt, dass es wirklich super unkompliziert war, weil wir eine Technisierung in unser System eingeführt haben. Also wir haben ein sogenanntes Unfallprotokoll auf unserer Webseite und haben unsere Reitschüler immer wieder aufgefordert, wenn sie gefallen waren oder so, egal was passiert war oder nicht, dieses Protokoll auszufüllen, auch zu dokumentieren, ob sie zum Arzt gegangen sind und so weiter und so fort. Und das Learning daraus kam, weil wir einmal einen Unfall hatten, der absolut unscheinbar war, wo nichts passiert ist und eine Woche, 2 Wochen später kam auf einmal die Mutti auf uns zu und meinte, sie würde gegen uns Ansprüche stellen, weil das Kind hätte sich den Arm gebrochen. Und wir waren damals Gott sei Dank gut versichert und die Versicherung hat alles für uns geklärt und wir haben auch der Versicherung mitgeteilt, dass wir, oder wir haben das glaube ich sogar damals über ihr Büro gemacht, dass wir das Kind freudestrahlend haben rausgehen sehen und so weiter und so fort und dass wir nicht keinerlei Hinweise davon behaben und das sehr viel später erst gemeldet wurde und dass die Leute auch nicht beim Arzt gewesen sind, also unmittelbar danach. Aber wir haben vom Rest überhaupt nichts mehr mitbekommen. Wir hatten keine Probleme mehr. Die Versicherungen haben sich nicht mehr an uns gewendet. Nichts. Es war einfach abgewickelt, weil wir relativ gut aussagekräftig waren, aber Erst danach haben wir nochmal, weil wir noch aussagekräftiger sein wollten, dieses Protokoll und die Pflicht, dieses Protokoll auszufüllen, eingeführt, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Dokumentationsmöglichkeit für unsere Versicherung haben. Und Leute, das ist wirklich kein großes Ding. Das könnt ihr auf eurer Webseite easy mit einem kleinen Marketing-Tool einführen. Die Leute füllen das aus, die kriegen ein Protokoll für sich, die kriegen ein Protokoll für euch, also ihr kriegt eins und dann seid ihr absolut safe. Und wenn ihr das dann eurer Versicherung geben könnt, dann ist das schon echt sehr, sehr hilfreich. Also wirklich an der Stelle der Input. Und heute hat sich dann für mich auch die große Frage geschlossen, warum haben wir eigentlich gar keinen Ärger mehr damit gehabt? Okay, wir waren einfach gut versichert. Also das ist ein super interessanter Input gewesen. Und den zweiten habe ich jetzt gleich vergessen vor lauter Aufregung. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage Sie nochmal, haben wir jetzt mit diesen zwei Sachen, also Betriebshaftpflicht und Minimalunfallschutz, schon mal erstmal die zwei Empfehlungen, die Sie geben würden? Oder haben wir was vergessen?
Also tatsächlich eine dritte Geschichte würde ich noch mit anbringen wollen. Wobei Haftpflicht und Unfall wirklich das ist, was wo ich sage, das brauchst du von Beginn weg. Der dritte Punkt, auch wieder in Gedenken an die Kfz-Versicherung, Haftpflicht, Kasko, was haben wir noch? Verkehrsrechtsschutz wäre nämlich tatsächlich die Rechtsschutzversicherung. Das ist jetzt vielleicht für den absoluten Superstarter noch nicht ganz so das Ding, aber wenn man so ein bisschen sich etabliert hat, schon eine interessante Sache, weil die Rechtsschutzversicherung letzten Endes dafür da ist, dass wenn ich mich mit jemandem streite, wenn ich also mein Recht durchsetzen möchte, ich das Risiko nicht scheuen muss, dass ich den Gerichtsprozess verliere. Also Beispiel, ich tue auf eBay jetzt privat irgendwie was kaufen von jemandem, der nimmt auch gerne mein Geld, aber die Ware möchte er mir nicht schicken. Ja, dann kann man das abhaken unter dumm gelaufen und Lebenserfahrung. Man kann aber auch sagen, nee, ich lasse mich doch nicht von dem bescheißen. Ich nehme mir einen Anwalt und ich gehe da notfalls auch vor Gericht. Und vor Gericht, das wissen wir alle, ne? Da sind wir so ein bisschen in Gottes Hand und auf hoher See. Ne? Also da wissen wir auch nicht so genau, wie es ausgeht. Und das Problem ist, wenn es für uns schlecht ausgeht, wir den Prozess verlieren, dann müssen wir auch die Gerichtskosten zahlen. Und da überlegt man natürlich dann schon, ob einem das wert ist. Und ich war früher so, dass ich gesagt habe, na gut, das kann ich mir ja dann überlegen. Das heißt, es ist nichts Akutes, also muss ich es nicht versichern. Wenn ich mir gute Chancen ausrechne, dann passiert auch nichts. Dann muss der andere den Prozess zahlen. Und wenn ich mir unsicher bin, dann lasse ich es vielleicht lieber, dann mache ich so eine Abwägung. Das war so früher mein Gedanke, aber tatsächlich muss man sagen, nee, so kann man es nicht sehen. Denn oft genug ist es ja auch so, dass es gar nicht darum geht, ob ich mich jetzt gerade streiten möchte. Ne? Also was wir zum Beispiel in der Praxis durchaus jetzt hatten bei Hufpflegern, Hufschmieden, dass die Suppe irgendwie so hoch gekocht ist, dass es gar nicht um einen Schadenersatz ging, das war überhaupt nicht Thema, sondern man hat einfach dem Pferdebehandler Tierquälerei vorgeworfen. Ja? Also da ist dann der Pferdebesitzer ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, also der Hufpfleger da, der ist ein Tierquäler, der ganz schlimm und dem zeige ich jetzt an. Und die Polizei muss dann ermitteln, ob die wollen oder nicht. Ja? Und dann bin ich plötzlich in so einem Strafprozess drin und dann muss ich wirklich schauen, dass ich einen Strafrechtsanwalt bekomme, den Spezialisierten. Und die Stundensätze, die fangen bestimmt nicht bei 50 Euro an. Also da sind wir bei 200, 300 Euro aufwärts in der Stunde. Das muss ich mir leisten können. Weil wenn ich das Verfahren verliere, weil ich einfach keinen Strafrechtsanwalt habe, ja, dann bin ich wegen der Straftat bezichtigt und dran. Ne? Dann muss ich Strafe zahlen, vielleicht im Maximalfall ins Gefängnis gehen. Also da werde ich auf jeden Fall versuchen, alles zu tun, um rauszukommen. Und da ist dann natürlich so ein Spezialstrafrechtsschutz in der Rechtsschutzversicherung wichtige Geschichte. Ja, und das ist so das eine, also jetzt wirklich bloß das Beispiel Strafrecht, es sind noch ganz viele andere Sachen dabei und die Versicherer sind da auch inzwischen sehr serviceorientiert unterwegs. Wir haben zum Beispiel in unserem Deckungskonzept für die Rechtsschutzversicherung die Möglichkeit, dass die Kunden ein Inkassobüro ein schalten können, wenn Kunden die Rechnungen nicht zahlen. Und zwar das Ganze kostenfrei. Ja, also da gebe ich nur in einem Online-Portal meine Rechnung ein und was ich möchte. Und das Inkassobüro kümmert sich dann um das Eintreiben der Forderungen, hat eine hohe Quote, dass es funktioniert. Klar, der Schuldner muss noch mal extra Gebühr zahlen, also an das Inkassobüro. Aber ich habe den Vorgang von der Backe, kriege im sehr großen Prozentsatz mein Geld. Und ich sage, das ist so noch so zusätzliche kleine Geschichte, wo wir halt in den Deckungskonzepten drin haben, neben eben allem anderen. Und ist gerade für so, ja, One-Man-Shows, die halt keine Büroassistenz haben oder so, die sich um sowas kümmert, wirklich eine gute Geschichte.
Ja, total. Tatsächlich habe ich da gerade an zwei Fälle gedacht. Also ich merke schon, Sie haben einen ganz speziellen Bezug zu, weil das wahrscheinlich Ihre Wurzel waren, zu den Hufpflegern. Ich bin damals tatsächlich auch als gelernte Pferdephysiotherapeutin erstmal zu Ihnen gekommen und dann erst mit der Reitschule. Aber mir ging gerade durch den Kopf, oder Rechnungszahlungsgeschichten haben wir ja ganz oft bei Reitschulen, haben wir teilweise auch bei nicht eingehaltenen Kündigungsfristen bei Pensionspferdebetrieben. Also wenn beispielsweise jemand dann plötzlich die Biege macht und seine Kündigungsfrist nicht mehr und nicht mehr zahlt, das ist für den Betrieb oft auch nicht so schön, ne? Obwohl es ja einen Vertrag gab, wo das ganz eindeutig stand, wie die Kündigungsfrist war. Und da gibt es inzwischen auch Rechtsprechung. Also da muss man sich gar nicht mehr so sehr viel mit beschäftigen. Das ist inzwischen ein geklärtes Thema. Aber es gibt ja diese Pappenheimer, die dann auch diesen letzten Monat einfach so unterschlagen wollen. Interessant, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, das vielleicht abzusichern. Was mir noch durch den Kopf ging, ist das Thema Pferdeverkauf. Weil das ist ja tatsächlich noch etwas, was viele betreiben, Zucht und so weiter. Und dort gibt es ja manchmal auch Potenzial, dass eine Gerichtsnahbarkeit gegeben ist, sage ich jetzt mal. Ja. Wäre sowas auch versicherbar? Also so ein gewisses Gewährleistungsthema?
Nee, also tatsächlich ist das so die Geschichte, wo ich in der gewerblichen Rechtsschutzversicherung blinden Fleck habe. Branchenweit muss man sagen, also dieser Vertragsrechtsschutz, wo man sagt, okay, ich kann mich hier vor Gericht über die Verträge, die ich als Gewerbetreibender den ganzen Tag schließe, streiten. Das gibt so eigentlich nicht, kann ich so nicht versichern. Es gibt inzwischen manchen Versicherer, der da so ein bisschen rausguckt und sagt, naja, für bestimmte Berufe kann ich mir das vorstellen, aber auch limitiert und gedeckelt. Und im Pferdebereich ist mir da leider noch nichts untergekommen und ich habe es auch noch nicht geschafft, mit irgendeinem Versicherer da wirklich was zu verhandeln, was aber auch, sagen wir, relativ logisch ist. Da ist so ein Riesenkonfliktpotenzial. Die Prämien müssten so unmenschlich, unglaublich groß sein, dass es im Endeffekt dann auch wieder keiner macht. Ne? Also man kann das bestimmt darstellen für 5.000 € im Jahr oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber wer zahlt 5.000 € für eine Rechtsschutzversicherung? Ne? Und
ja,
ja, da beißt sie wegen die Katze in den Schwanz dann. Ja.
Das heißt, auch dieses Rechnungs-Inkasso-Eintreibegeschehen, das wäre jetzt wirklich eher für eine klassische Dienstleistung, die erbracht wurde und dann die Rechnung nicht bezahlt wurde?
Genau. Und da geht es ja auch, sagen wir mal, nur in Anführungsstrichen um das Forderungsmanagement. Ja? Wenn ich das Ganze dann irgendwie gerichtlich geltend machen wollte, dann bin ich wieder raus aus der Deckung. Aber ich habe eben ein Inkassobüro, das sich kümmert und ich habe da wirklich extrem gutes Feedback bekommen. Zum Beispiel von einer Schule, die Pferdebehandler ausbildet, da sind natürlich dann auch der eine oder andere, der sagt, komm, ich breche das ab und ich zahle das nicht und so. Ne? Und die haben auch gesagt, Mensch, wir hatten da in letzter Zeit, das ging über ein gutes Jahr, hatten wir 12 Fälle, bei 8 hätten wir es wahrscheinlich selber irgendwie hingekriegt, die letzten 4 aber bestimmt nicht, aber durch das Inkassobüro sind sogar die dann letzten Endes abgewickelt worden, weil es halt auch ganz anders wirkt. Ne? Also wenn mein Vertragspartner mir eine Mahnung schickt, ist das was anderes, wie wenn er Inkassobüro mir einen Brief schreibt und er auf die gesetzlichen Folgen mit Schufa-Eintrag und allem möglichen hinweist. Ne? Also da ist einfach ganz andere psychologische Ansatz, wenn ich so mal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, damit wir da nicht zu tief reingehen und uns verzetteln, ich verlinke ja auf jeden Fall unter dieser Podcast-Folge eure Webseite und jeder kann ja dann auch mal seinen speziellen Fall individuell anfragen. Aber ich glaube schon, dass das ein interessantes Thema für den einen oder anderen ist. Gerade, wie gesagt, in so Ausbildungsbereichen auch sehr, sehr interessant. Wir haben das vor uns schon mal ganz kurz. Die Hufpfleger-Thematik ist eigentlich eine sehr, sehr schöne. Weil wir haben ja auch noch einen großen Mythos um das Qualifikationsthema rumkursieren. Also ich merke das gerade auf meinem Social-Media-Content immer wieder, dass da steht, ja, man muss ja, um Reitlehrer zu sein, muss man die oder die Lizenz haben und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir natürlich niemanden begeistern, eine am Pferd oder am Mensch als Experten ausgewiesene Tätigkeit ohne Qualifikation zu starten. Weil ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass man eine gewisse Verantwortung den Menschen und den Tieren gegenüber hat und schon wissen sollte, was man tut. Aber rein versicherungsrechtlich, können Sie uns mal darüber aufklären, wie es eigentlich mit den Qualifikationen aktuell um die Versicherer bestellt ist?
Also da kann man relativ konkret darauf antworten, wenn man sagt, es kommt darauf an. Es ist wirklich, Sie haben es ganz schön beschrieben, es ist mit dieser Ausbildung, mit der Qualifikation ist ein Kuddelmuddel, auch im Versicherungsbereich. Und die Versicherer, die reagieren da einfach sehr unterschiedlich drauf. Ne? Also es gibt schon Versicherer, denen ist das völlig wurscht. Ja? Die sagen, solange das nicht gegen irgendein Gesetz verstößt, dann kannst du da machen. Das ist sicherlich beim Hufpfleger und Co. ist es so. Ne? Also auch ich kann ja ohne Vorkenntnis morgen ein Gewerbe als Hufpfleger letzten Endes starten. Und die Versicherer interessiert das nicht unbedingt. Man muss sich aber natürlich fragen, Sie haben es schon angedeutet, wie schauen dann die Schadenquoten in diesen Tarifen aus, ne? Wenn da lauter Menschen drin rumarbeiten, die keine Ahnung haben. Also es wird irgendwo schiefgehen, die Schadenhöhen oder die Schadenquoten werden explodieren. Der Versicherer wird dann irgendwann gegensteuern müssen und darf das auch und dann die Beiträge einfach erhöhen. Ne? Das heißt also, ich kriege da relativ teure Tarife irgendwann einmal. Und andere Versicherer, auch wir, also wir sind ja nicht der Versicherer, aber haben ein eigenes Deckungskonzept mit einem Versicherer verhandelt in der Betriebshaftpflichtversicherung. Wir haben von Anfang an gesagt, das Ding, das soll stabil sein. Wir wollen nicht alle 3 Jahre unseren neuen Versicherer suchen, der das jetzt irgendwie zeichnet, alles umdecken und machen, sondern wir wollen, dass wir da für alle einen Win-Win schaffen, für einen Kunden, der einen guten Vertrag bekommt, für einen Versicherer, der ein Geld verdient und für uns, der auch ein Geld verdient und zusätzlich, sage ich mal, möglichst wenig Aufwand hat, weil alles eben stabil läuft. Und deshalb haben wir gesagt, wir schreiben es wirklich mit rein, dass wenn ich eine Tätigkeit ausübe, ich dafür auch eine entsprechende Ausbildung haben muss. Oder zumindest in der Ausbildung sein muss und diese dann in 2 Jahren abgeschlossen haben muss. Das bedeutet bei uns jetzt nicht, dass man dann völlig rausfliegt aus der Deckung, wenn die Ausbildung nicht vorliegt oder nicht abgeschlossen wird. Aber die Konditionen verschlechtern sich dann natürlich massiv. Und ich behaupte mal, abgesehen von den Azubis sind bei uns auch nur Ausgebildete versichert. Beim einen oder anderen gibt es vielleicht einmal Grenzfallentscheidung. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass es sinnvoll ist, auf Ausgebildete zu setzen und nicht jeden selbsternannten Wunderheiler da irgendwie die große Deckung anzubieten. Ja, und das ist aber wirklich ganz unterschiedlich in den Bedingungen der Versicherer geregelt. Die einen so, die anderen anders. Ich würde mir halt nur, wenn ich ausgebildet bin, wenn ich qualifiziert bin, vielleicht sogar eher den Tarif nehmen, in dem ich gefragt wäre, wie es denn ausschaut mit der Ausbildung.
Weil es einfach auch beitragstechnische Vorteile dann für mich wahrscheinlich bringt,
Richtig,
ne?
genau.
Ja, wenn ich sie jetzt. Okay, das heißt, was ich ganz schön finde, gerade für Starter, ist eigentlich, weil das war auch bei mir damals so ein Thema, manchmal braucht man ein bisschen mehr Praxis, gerade bei diesem Wirrwald von Ausbildern, die es heute auch auf dem Markt gibt für diese freien Berufe, dass man quasi auch die Chance hat, schon während der Ausbildung tätig zu sein, vielleicht versichert zu sein, ne, und dann aber sagt, okay, binnen 2 Jahren muss ich jetzt da meine Qualifikation nachreichen. Das ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr gute und verantwortungsbewusste Kompromisslösung, zumal man erhofft, dass jemand in Ausbildung trotzdem ein bisschen defensiver in der Tätigkeit unterwegs ist und vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn er Zweifel hat. Das ist jetzt aber spekulativ und
Nee, das ist
verlangt.
auch durchaus die Praxis, muss man sagen. Also wir haben bei den Azubis haben wir eigentlich wenig Schäden und wenn es Schäden sind, dann keine so gravierenden. Ne? Also wo man sagt, okay, da ist er mal irgendwo bis 500.000 Euro, das ist sowas, wo man sagt, na gut, meine Güte, das nehmen wir halt mal mit. Ja, die richtig großen Brecher haben wir dann eigentlich, wenn die Leute fertig ausgebildet sind, durchaus schon sattelfest sind, aber sich dann halt auch an jedes Pferd rantrauen. Ne? Pferde mit Vorerkrankungen, mit problematischen Geschichten, auch in der Physiotherapie, da kommen dann die großen fünfstelligen Dinger um die Ecke. Aber nicht bei den Azubis unbedingt.
Schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Haben Sie in Ihrem Berufsfeld mal so ein paar Versicherungsmängel erlebt oder mit Mängel meine ich gar nicht Versicherungsmängel, sondern so ein paar Schadensfälle, wo Sie gesagt haben, das hätte man verhindern können? Also so ein paar Klassiker, wo Sie sagen, wenn man da ein bisschen clever gewesen wäre, dann hätte man das wirklich in den Griff gekriegt. Gibt es da so Beispiele,
Ja, also
die.
das ist sowas, wo ich ja immer wieder predige eigentlich. Man muss halt nicht jeden Kunden nehmen. Ja, man hat halt gerade, also gerade bei den Pferdebearbeitern, also bei den Hufschmieden, Pferdephysios, Hufpflegern und so weiter, hat man halt oft das Problem, dass man Pferde zur Behandlung vorgestellt bekommt, die halt wirklich schwierig zu behandeln sind oder vielleicht auch gar nicht mehr wirklich behandelbar, dass es wieder zu 100% wird. Und oft ist da schon eine gewisse Leidensgeschichte beim Pferdebesitzer vergangen. Ne? Also man hat es probiert, vielleicht der Klassiker ist, man hat es probiert mit dem Hufschmied, mit dem Tierarzt. Man ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, es könnte an der Ernährung liegen. Und irgendwann kommt man bei den Hufen oder bei der Muskulatur an und hat dann gar nicht mehr so arg viele Möglichkeiten, irgendwelche anderen Behandler einzuschalten. Und es würde aber halt über die Jahre immer schlechter mit dem armen Pferd. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht und da hat man halt dann als Behandler Glück oder Pech, ja. Man ist der Letzte im Glied und man badet im Endeffekt auch alle Fehlbehandlungen der anderen Behandler mit aus. Ja, weil bis vor 2 Wochen ist das Pferd zwar schlecht gelaufen, aber es ist noch gelaufen und das letzte Mal, wo wir da waren, seitdem läuft es richtig, richtig schlecht. Also ist man für alles verantwortlich. Ja, und das ist ein großes Problem. Da kommen dann die großen Schadenersatzforderungen und der eigentliche Behandler, der wollte ja nur helfen, der wollte einen alternativen Ansatz noch mit reinbringen und badet jetzt im Endeffekt alles aus. Also da muss man wirklich sagen, hat man das größte Potenzial, Schäden zu vermeiden, indem man sagt, okay, pass auf, ich kann da nicht helfen oder man müsste irgendeinen Vertrag schließen und die Haftung ausschließen, was aber natürlich dann auch wieder juristisch standhalten muss und so. Also das ist eigentlich so das größte Thema, wo man sagt, da, wenn man ein bisschen mehr aufpassen würde, sich ein bisschen weniger zutrauen würde, ein bisschen die Kunden oder den einen oder anderen Kunden eben nicht mitnehmen würde, würde man sich da ordentlich Ärger ersparen. Ja, das muss man sagen. Also gar nicht so richtig im Versicherungskonstrukt drin, sondern eher im Thema Kundenauswahl und ich sage mal, wenn ich mir Versicherungstechnik anschaue, klar, da brauche ich die richtigen Bedingungen, die richtigen Klauseln und so weiter, aber ich brauche eben auch einfach die richtige Versicherung. Und das wird auch einfach wahnsinnig oft falsch gemacht, die Bewertung. Ne? Also ganz viele Leute haben eine Krankenzusatzversicherung für ihre Brille. Da kriegen sie alle 2 Jahre einen Zuschuss von 300 Euro für ihre Brille. Ja? Das verstehen sie, das machen sie, das klingt rentabel. Aber die Betriebshaftpflichtversicherung, die halt auch ein Geld kostet und von mir aus 10 Millionen Euro Versicherungssumme absichert, die wird nicht gemacht, weil man sich da nicht vorstellen kann, dass ein Schaden passiert. Dass der dann aber mit 100.000 Euro einschlägt, ja, und das überhaupt kein Vergleich zu 300 Euro Brille ist, da sind die Leute dann immer ein wenig geschockt, wenn man ihnen das so erklärt und sagt, naja, jetzt mach doch erstmal die Sachen, die dich wirtschaftlich wirklich an die Wand nageln. Und wenn wir dann ja. Geld übrig haben, dann können wir uns um kleinen Scheiß kümmern, wie Brillen.
Ja, wie Brillen. Ja, ja, okay. Auch wieder sehr interessant. Wieder zwei sehr interessante Punkte. Einmal das Kunden selektieren, ne? Also vielleicht auch mal Nein sagen können. Ja. Dass nicht jeder Kunde unbedingt, also ich tue das natürlich immer sehr wirtschaftlich bewerten, ne, dass man auch so weit geht, dass man mal sagt, ja, wäre nett, jetzt diesen Auftrag noch mitzunehmen, ja. Aber ich kann das Risiko bewerten und stelle fest, ob ich jetzt hier 150 Euro verdiene oder nicht, steht nicht im Risiko zu dem, was da hinten dran hängt. Und da haben wir natürlich auch wieder ein ganz, ganz großes Thema, welches jeden Selbstständigen beschäftigen muss, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Ne? Also ja. Einfach zu sagen, ich schätze meine eigene Leistung mal ein, weiß, was ich kann, ja, aber ich überschätze mich auch nicht, beziehungsweise kann auch mal meinen inneren Schweinehund, der da vielleicht schreit, du bist dieser Experte, du kannst ihnen helfen, mach das jetzt, einfach mal kurz zur Ruhe bitten und mal sagen, zu welchem Preis? Ist es das wirklich wert? Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja, kommen wir noch zu einem letzten Thema, was gerade mich auch als Reitschule immer wieder beschäftigt und was aber auch meine Kunden beschäftigt im Rahmen meiner Beratungsdienstleistung. Das neue Trendthema heißt Pferde zur Verfügung stellen. Na, wir wissen alle, die Kosten rund ums Thema Pferd explodieren. Ich selbst tue mein Übriges dazu, indem ich rausschreie 1.000 Euro für Pensionsplätze und alle hassen mich dafür. Zumindest alle Pferdebesitzer, obwohl man sagen muss, ich tue das ja immer wieder relativieren, aber das ist erstmal so der Marketing-Gag dahinter. Nichtsdestotrotz können wir uns nicht davor verwehren, Pferde sind, Entschuldigung, scheiß teuer geworden. Ja, also es ist einfach kein, je mehr wir es auch schönreden, es ist schon lange keine Unwahrheit mehr, dass es einfach ein Luxushobby mehr denn je ist. So, das muss man einfach sagen. Und deswegen versuchen natürlich, und das finde ich ja eine super Sache, Reitschulen, Pferdebesitzer auch Wege zu finden, wie man vielleicht Kosten teilen kann. Was ja erstmal eine clevere Geschichte ist. Aber gerade bei sowas wie mein Privatpferd der Reitschule zur Verfügung zu stellen, gibt es ja schon, auch wenn es lukrativ klingt, einige Herausforderungen. Aus Ihrer Sicht, ist das grundsätzlich aber möglich und kann man das versichern? Und wenn ja, wie sollte man das tun?
Ja, schönen Dank. Das ist tatsächlich so mein Lieblingsthema, wenn es um Reittherapeuten, tiergestützte Coaches, Reitlehrer geht. Das ist das, auf dem ich am liebsten rumhacke. Weil, klar, sie bekommen das versichert, ja. Aber erstens nicht überall. Der Markt ist sehr eng und ganz selten wirklich gut. Und das Schlimmste ist, dass die wenigsten überhaupt wissen, dass es ein Problem gibt. Ja, weil an Versicherungen denkt man ja als Letztes, aber es ist wirklich problematisch für den Reitlehrer oder für den Pferdebetrieb, aber eben auch für denjenigen, der das Pferd verleiht. Und vielleicht schauen wir uns mal an, sagen wir, die zwei Perspektiven. Wenn wir uns die Reitschule anschauen, das ist, sagen wir mal, der einfachste Part eigentlich. Die hat eigentlich zwei Themen, auf die sie aufpassen muss. Ja? Zum einen, wenn die Reitschule sich ein Pferd leiht, dann wird sie, während das Pferd da im Unterricht unterwegs ist, wird sie ja auch zum Tierhüter. Ja, also Der Endleier sagt ja mehr oder weniger, wenn du mit dem Pferd jetzt da arbeitest, dann passt aber bitte auch darauf auf, dass das nichts kaputt macht. Ja? Und das steht im Paragraphen 834 BGB, die Tierhüterhaftung steht es da drin. Und diese Tierhüterhaftung, die muss ich aber halt auch in meiner Betriebshaftpflichtversicherung vereinbart haben. Also da brauche ich eine Klausel, da muss drinnen stehen, mitversichert die Haftung des gewerblichen Tierhüters auch für geliehene Pferde. Ja, das muss drinstehen, ist in vielen Bedingungswerken eben nicht der Fall. Wenn ich es nicht drinstehen habe, es kommt zum Schadenfall, der Rechtsanwalt sagt: Mensch, die Reitschule, die zünde ich da gleich einmal mit an, die könnte als Tierhalter haften, dann sagt der Versicherer: Das ist schön, das mag auch richtig sein oder auch nicht, ist mir ziemlich egal, weil wir haben diesen Fall einfach nicht versichert. Deckel zu, keine Deckung, Fall erledigt, stehe ich alleine da, wie wenn ich überhaupt keine Versicherung gehabt hätte. Also, das ist das eine, das ist wichtig. Und der andere Punkt ist auch nicht unwichtig auf jeden Fall, nämlich, dass es ja auch sein kann, dass ein Schaden an dem geliehenen Pferd passiert. Ja, also kann ja sein, dass das Pferd gegen eine Mistgabel läuft, die irgendwie rumliegt am Hof, ja, und verletzt sich irgendwo zum Beispiel an der Brust oder sowas. Na, ich habe wieder einen Krankenhausaufenthalt fürs Pferd oder es tritt in irgendwelche Nägel rein oder kann ja alles Mögliche passieren, wo man
Der
sagt, naja.
Reitschüler steuert das Pferd gegen die Bande und es verletzt sich an den Beinen.
Zum Beispiel, ne? Also auf jeden Fall ist es dann so, dass der Entleiher des Pferdes natürlich gerne die Kosten dafür ersetzt haben möchte. Völlig logisch. Problematisch ist es nur, dass man dann wieder in die Versicherungsbedingungen reinschaut und in den Standardbedingungen steht eben drin, dass Schäden an geliehenen, gemieteten Sachen, da gehören auch Pferde dazu, grundsätzlich erstmal nicht mitversichert sind. Das heißt also, auch hier brauche ich eine spezielle Klausel, die eben Schäden an geliehenen Tieren, Pferden mitversichert bis zu einer bestimmten Summe. Die Summen muss man sich auch anschauen. Wir haben es bis 80.000 Euro mit drin. Das ist relativ hoch. Ganz, ganz viele, die es überhaupt drin haben, dümpeln irgendwo bei 10.000, 20.000 Euro rum. Das kann mal reichen, muss aber auch nicht. Also die zwei Punkte ist das, was die Reitschule irgendwo mitbringen muss, damit sie in der ganzen Nummer nicht untergeht und ein Problem bekommt. Und der Entleiher, der hat das Problem, dass er eine private Tierhalterhaftpflichtversicherung für das Pferd abgeschlossen hat und auch der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist und dass damit eigentlich alles erledigt ist. Sein Pferd ist ja versichert. Nur, auch da haben wir wieder so einen Konstruktionsfehler, denn wenn wir in die Versicherungsbedingungen dann reinschauen, steht da mitversichert oder versichert gilt die Haftung des privaten Tierhalters. Aber was haben wir aus dem armen Pferd gemacht, indem wir es verliehen haben an die Reitschule, die das jetzt plötzlich nicht karitativ nutzt, sondern die damit Geld verdienen will? Das Pferd ist nicht mehr privat genutzt. Es ist plötzlich gewerblich genutzt. Und auch an der Stelle sagt der Versicherer: Zack, Deckel drauf, ja. Tut uns leid, wir haben ein privat genutztes Tier versichert, es ist gewerblich genutzt und deshalb fällt es nicht in den Umfang der Bedingungen. Keine Deckung. Einfach so. Und dessen ist sich niemand bewusst. Also egal wem, wir erzählen das jeder Reitschule, jedem Reittherapeuten, fragen wir, leihst du dir Pferde? Wir erklären das dann, pass auf, sprich bitte mit dem Entleiher, das ist ja eine gute Idee und es macht ja auch Sinn, aber klär den auf, im Schadenfall endet da dann die Freundschaft. Also wenn der dann einen Schadenersatzanspruch an der Backe hat, sei Vertrag nicht zieht, weil du dir das geliehen hast, dann ist der nicht mehr dein Freund. Erklär dem das vorher. Und haben auch so ein entsprechendes Blättchen, wo Infos draufstehen, wie es eben, was ich gerade erklärt hatte, ist nochmal zusammengefasst. Und wir haben dann natürlich auch eine entsprechende Lösung dafür. Und zwar haben wir eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, einen privaten Tierhalterhaftpflichttarif genommen, der sehr gut im Markt liegt von der Prämie her. Oder andersrum, bevor ich darauf komme, man kann diese Pferde jetzt dann schon auch gewerblich versichern, aber das machen die wenigsten Versicherer ohne Betriebshaftpflichtversicherung. Ja? Pferde, gewerblich genutzt, gehen meistens über die Betriebshaftpflicht. Die wenigen, die es machen, machen das, aber es kostet so das 2- bis 3-fache von der normalen Privatprämie. Ne? Also da bin ich dann schnell bei 200-300 € im Jahr für die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Ist auch keine Lösung. Und deshalb haben wir eben gesagt, okay, Privatpolice, wir nehmen den Beitrag, wie er ist. Haben sogar ein bisschen rabattieren können, noch einmal den Normalbeitrag. Und wir versichern da dann nicht nur die private Nutzung des Pferdes, sondern die private und oder gewerbliche Nutzung des Tieres. Dann fallen wir eben in dem Fall, wenn es entliehen wird, nicht aus der Deckung raus. Und dann gibt es noch ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass zum Beispiel der Vertrag, der besteht, die private Tierhalterhaftpflichtversicherung, ist vielleicht, läuft erst im Dezember ab. Ne? Jetzt haben wir Mai. Und wir wollen eigentlich jetzt schon das Pferd verleihen, dann müsste man entweder doppelt zahlen, was irgendwie blöd ist, oder wir müssen sagen, nee, pass auf, erst ab Dezember, wenn ich meinen Vertrag gewechselt habe, da haben wir eine sogenannte Konditionsdifferenzdeckung eingebaut. Das bedeutet also, wir können den Versicherungsschutz ab sofort zur Verfügung stellen. Er wird aber erst dann ab Dezember, wenn man eben den Wechsel machen kann, beitragsmäßig berechnet. Und wenn ein Schaden jetzt passiert, dann würde man erst auf die bestehende Tierhalterhaftpflichtversicherung zurückgreifen und sagen, hey, habt ihr da Deckung? Wenn die sagen, nee, da haben wir keine Deckung, weil gewerblich genutzt, dann würde man mit dem Ergebnis zu unserem Versicherer gehen und der würde dann sagen, okay, im Rahmen dieser Konditionsdifferenzdeckung leisten wir. Na, also das ist so der versicherungstechnische Trick dabei, dass man hier eben auch quasi Sofortdeckung zur Verfügung stellen kann.
Das heißt, ich unterschreibe dann quasi die ab Dezember gültige Versicherung schon vorher, also per se sofort, und habe dann diesen Schutz für diesen Bereich schon mit und zahle dann wirklich auch im Schadensfall erst, wenn dieser Übergang ist, oder wird dann noch ein Beitrag nachberechnet?
Nee, ich zahle dann ab, in meinem Beispiel, ab Dezember. Also ja, ich muss den Antrag jetzt schon einreichen, dann habe ich diese Konditionsdifferenzdeckung und im Dezember fängt dann der Vertrag an und ich zahle mal Versicherungsprämie. Und super. So ist allen geholfen, sind alle happy. Ne? Die Reitschule kann sich das Pferd leihen, der Pferdebesitzer sagt, okay, ich bin ordentlich versichert, habe keinen Stress mit Umdecken, muss nichts doppelt zahlen und bin weiter mit einer marktüblichen, guten Prämie unterwegs und muss mir das Dreifache zahlen.
Super, ja. Ich denke, dass wir an dieser Stelle unbedingt auch, ich weiß, dass es dafür eine extra Landingpage mit Informationen von eurer Seite gibt. Das, denke ich, sollte ich an der Stelle mit verlinken. Das ist bestimmt für sehr, sehr viele sehr, sehr interessant. Ja, oh, Wahnsinn. Also sehr, sehr viel Input, sehr, sehr viele wichtige Themen. Ich glaube, es konnte sich jeder hier als Zuhörer ein Bild davon machen, dass ja, Fischer versichert da wirklich einmal mehr drüber nachgedacht hat, als nur diese eine Nacht am Anfang, als die Idee gegründet wurde. Und deswegen auch die Kontaktdaten. Ich danke ganz sehr für den ganzen Input. Ich glaube, das ist sehr, sehr bereichernd für die Community. Hoffe, dass ihr Energie, Kraft, Lust habt, an der Stelle weiterzumachen, denn die Pferdebranche braucht das. Und es wird immer wieder neue Herausforderungen geben, davon bin ich überzeugt. Es haben sich ja allein in den letzten Jahren auch neue Berufe aufgetan, ne? Gerade das Thema tiergestützte Intervention wird ja auch immer mehr. Und von daher muss man einfach sagen, sehr, sehr, sehr interessant. Ja, haben Sie abschließend noch irgendeine Ergänzung oder haben wir alles gesagt? Ich möchte nicht einfach so abwürgen, aber deswegen frage ich immer noch mal, gibt es noch was, was man unbedingt wissen sollte, wo jetzt noch ein Herzensthema ist, was Sie noch ergänzen wollen?
Nee, ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, weil es wirklich so mein Thema ist oder unser Thema hier im Büro. Ich bin ja nicht allein zum Glück. Aber das sind dann wahrscheinlich schon so Spezialfälle, die man am besten einfach dann direkt bespricht. Und das ist vielleicht auch so mein Angebot. Wer möchte, bitte einfach gern anrufen, einen Termin buchen. Entweder ich oder ich habe zwei ganz tolle Damen im Büro, die wirklich sich, die machen nichts anderes bei mir. Die kümmern sich nur um Pferde, Menschen den ganzen Tag lang. Da gibt es fast nichts, was sie nicht wissen. Und wenn sie mal was nicht wissen, dann werden wir es lösen. Ne? Also gerne nutzen, sind wir gut aufgestellt und vorbereitet, auch für individuelle Fragen, die vielleicht nicht ganz so alltäglich sind.
Das klingt sehr gut. Vielen Dank für das Angebot. Nutzt das gerne, ihr Lieben. Und dann darf ich mich an der Stelle verabschieden. Nochmal ganz herzlich bedanken und an alle, die jetzt gerade einen rauchenden Kopf haben und denken, bin ich richtig versichert? Die Links findet ihr unter dieser Podcast-Folge und könnt euch dann direkt informieren. Ich verabschiede mich jetzt erst einmal vom Herrn Fischer. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und im Anschluss dann natürlich von euch. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen bei Reitstall Revolution, deinem Pferde-Business-Podcast. Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.